Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Zu Gast ist Daniel Pongratz alias Danger Dan, Rapper, Hip-Hopper, zusammen mit der Antilopengang oder auch solo unterwegs. Und dann neuerdings eben nicht rappend, sondern eher wie ein Liedermacher am Klavier eigentlich, harmonisch geradezu. Wobei textlich langt er trotzdem zu. Herzlich willkommen, Danger Dan.
Guten Morgen, hallo.
Gefährlich oder mitfühlend? Also habe ich jetzt so gedacht. Was sagt uns der Name Danger Dan?
Das ist so eine Jugendsünde. Also ich habe, glaube ich, so mit 14 oder so diesen Namen bekommen auf dem Schulhof. Das war so eine Zeit, wo Alliterationen total cool waren und Anglizismen cool waren. Also Daniel Pongratz war jetzt nicht so cool für einen Rapper und Danger Dan klang irgendwie gut. Das ist nicht so gut gealtert. Also ich bin jetzt mittlerweile 38 Jahre und dann fühlt sich das nicht mehr so.
Aber ablegen kann man das nicht, oder?
Ja, vielleicht wäre jetzt dieses Klavieralbum, was ich geschrieben habe, ein Moment gewesen, wo man es hätte machen können, aber irgendwie wäre das auch unangenehm gewesen. Also auch so durchschaubar und vorhersehbar. Meine Hoffnung ist, dass man sich den Namen so oft anhört, dass er irgendwann so an Bedeutung verliert.
Ja, dass er einfach ein Name ist.
Es gibt so viele peinliche Namen, die Toten Hosen, Antilopengang, Mr. Gentleman, was für ein peinlicher Name ist das, aber nur wenn man sich das vergegenwärtigt, wenn man das oft genug einfach so annimmt als feststehenden Begriff, dann geht's.
Unser Gast, der Rapper Danger Dan, ist mit seinem letzten Album schlagartig auch Leuten bekannt geworden, die keinen Rap hören, also mir zum Beispiel. Im April kam Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt raus. Inzwischen sind sie mehrfach oder ist das Album mehrfach ausgezeichnet. Das ist ein Klavieralbum. Haben Sie auch gesagt, da haben Sie überlegt, ob Sie den Namen ändern. Wollten Sie sich neu erfinden?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Neuerfindung war oder so eine Rückbesinnung, weil ich eigentlich schon immer Klavier gespielt habe. Also ich habe mit 6 Jahren angefangen, aber so ein bisschen die Lust verloren. Und erst vor kurzem, dann eigentlich vor 2 Jahren, als der Lockdown kam, gedacht, eigentlich sollte ich nochmal Klavier spielen. Eigentlich sollte ich mich nochmal dran setzen und habe mich dann neu verliebt. Aber eine Neuerfindung, würde ich sagen, ist es nicht, weil ich eigentlich in Zeit meines Lebens immer Phasen hatte, wo ich sehr viel Klavier gespielt habe.
Ich finde das ganz spannend, dass das so parallel zu gehen scheint. Also auf der einen Seite die Antilopengang und da ja ganz andere Musik, Rap, Hip-Hop. Und dann, ja, ich sag mal, Liedermacher. Ist Liedermacher?
Ja, irgendwie stimmt das schon. Mhm. Also trifft am ehesten zu, auf jeden Fall.
Und es ist eben auch so, doch sehr viel Seele versammelt, sehr viele Liebeslieder.
Mhm.
Was braucht ein gutes Liebeslied?
Also dieses Konzept, Mann sitzt am Klavier, spielt Klavier und singt ein Liebeslied, ist eigentlich per se sehr anfällig für so Kitsch. Und also es gibt selten, dass ich das mag. Zum Beispiel Junimond von Rio Reiser. Ich glaube, das hatte damals der Gitarrist eigentlich für Claudia Roth geschrieben. Das ist eine ganz abgefahrene Geschichte um dieses Lied.
Ach, schön.
Das ist erträglich, aber ich glaube, das ist erträglich, weil Rio Reiser auch gleichzeitig, man ihn assoziiert mit macht kaputt, was euch kaputt macht.
Ja.
Was, glaube ich, eine Auftragsarbeit eigentlich für Andreas Bader war. Also, aber dadurch, dass das so, dass er auch so brachial daherkommt und von den Tonsteinen Scherben ist, so finde ich, ist Junimond ein erträgliches Lied, sogar ein sehr schönes Lied.
Und so geht das bei Ihnen auch, meinen Sie?
Ich muss sagen, Mann singt Liebeslied am Klavier als Konzept. Ist erstmal schwierig, aber Mann mit Bomberjacke und Springerstiefel sitzt am Klavier und singt Liebeslied. Es hat direkt so einen Bruch, der ist vielleicht einfacher auszuhalten.
Ja, oder versteckt sich auch ein bisschen.
Also so, ja, oder vielleicht auch das.
Auch ein bisschen Gefühle verstecken. Wie kommt das denn eigentlich in der anderen Szene an? Wie findet die Rap-Szene das?
Die Fans der Antilopengang haben das sehr dankbar angenommen. Also da gab es eigentlich fast keine Stimmen, die sich jetzt beschwert haben. Ich habe schon auch mal gelesen, was ist denn jetzt mit Rap-Musik? Einmal bei einem Lied, das wir veröffentlicht hatten, schrieb jemand in die Kommentare, gibt's das auch in Hetero? Wo ich dachte, was bist du denn für ein Arschloch? Aber grundsätzlich nehmen die das, glaube ich, alle gut an. Vor allem ist es auch so, es gibt ja die Rap-Szene eigentlich nicht mehr, sondern das sind verschiedene Szenen, die sich gegenseitig ausschließen. Und ich würde sagen, wir finden eher in einer Ecke statt, die man mehr mit Feine Sahne Fischfilet assoziiert als mit Kollega, obwohl das jetzt stilistisch mit Feine Sahne Fischfilet
auch
gar nichts zu tun hat.
Ja.
Ne?
Das ist ja doch eher Punk ist.
Ja.
Textlich sind sie natürlich überhaupt nicht liebestrunken und kitschig. Also wenn ich zum Beispiel an Ingloria Victoria denke, das ist ein Titel, der auf ihrem Album vorkommt. Das ist, ich würde mal schon sagen, ein Rachefeldzug gegen ihr altes Gymnasium. Wobei, vielleicht darf ich den Sänger und die besungene Person, darf ich die verwechseln? Sind sie das?
Das ist schon eine autobiografische
Abhandlung. Dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben. Ich hätte mich als Geschädigter beschrieben, ist so eine Zeile. Hat sich die Schule bei Ihnen gemeldet?
Tatsächlich, ja.
Tatsächlich?
Die Schule hat sich gemeldet, also nicht die Schule offiziell, sondern ein Teil der Lehrerschaft inoffiziell. Die haben auch gesagt, sie sprechen nicht für die Schule, weil ich glaube, dass das ist in der Schule schon Diskussionen gab, wie gehen wir jetzt damit um?
Ja, denn sie haben die Schule sehr angegriffen. Eigentlich auch das System Schule als ein System, was einen, wenn man jetzt nicht ein guter Schüler ist, einfach links liegen lässt und einem Wissen eintrichtern möchte, was mit dem Schüler, mit der Schülerin nichts zu tun hat. Also es war schon hart.
Ja, also ich muss zur Verteidigung dieser Schule sagen, dass ich glaube, dass die mittlerweile nicht mehr so schlimm ist, wie zu der Zeit, in der ich da war.
Also sie haben wirklich gelitten.
Für mich war meine Schulzeit eigentlich so sehr durchzogen von Misserfolgserlebnissen. Also was mir beigebracht wurde, neben Rechnen, Schreiben und Lesen, war auch, du passt so, wie du bist, hier nicht hin. Und wenn du dich nicht veränderst, fliegst du raus. Das ist natürlich kein schönes Gefühl. Und das hat mich auch tatsächlich also so stark wohl verletzt, dass ich mit Mitte 30 immer noch das Gefühl hatte, ich schreibe euch jetzt einen Song. Ich schreibe euch jetzt ein Lied und jetzt kriegt ihr das zurück. Also ich will auch jetzt keinen Beef anzetteln innerhalb dieses Kollegiums, aber ich bin mir recht sicher, dass da auch einen Generationswechsel gibt und im Lehrerzimmer sich nicht alle einig sind darüber, ob man jetzt Leute einfach exkludieren muss, wenn sie nicht funktionieren oder ob es Möglichkeiten gibt,
sie einzubeziehen,
genau.
Irgendwie einen Weg zu ihnen zu finden. Ich finde das so interessant, wie sie jetzt so auf mich wirken, dieses sehr Überlegte und auch, ich möchte da eigentlich jetzt keinen Beef anzetteln. Ich bin wohl so verletzt gewesen, dass ich das nochmal austragen muss. Weil wenn man sonst so auf diese Songs guckt, also zum Beispiel ja auf den bekanntesten, auf den alle Aufmerksamkeit gerichtet war, den titelgebenden Song des Albums, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Da nehmen sie rechts außen aufs Korn. Alexander Gauland kommt vor, Götz Kubitschek, der Publizist und Verleger, kommt vor. Jürgen Elsässer, Ken Jebsen, all diese Aktivisten kommen vor. Sie nennen sie Faschisten und rufen auf, die Welt von ihnen zu befreien. Mhm. Und das alles im Konjunktiv, also gedeckt von der Kunstfreiheit. Sie wollen Grenzen ausloten.
Es kann sein, dass ich jetzt differenziert wirke, wenn ich über die Schule rede, aber bei diesen angesprochenen Personen bin ich mir auch sicher, dass das Arschlöcher sind. Und da kann ich auch ziemlich, das kann ich auch so direkt sagen. Also ich glaube, da muss ich nicht um den heißen Brei herumreden. Faschisten sollte man beim Namen nennen, das sind Faschisten. Man muss mit denen nicht reden. Die haben geschlossene Weltbilder. Man kommt da auch anders nicht ran. Ich glaube, was hilft, ist, die zu beschimpfen und denen den Tag zu versauen.
Na, letztes Mittel militant, so endet ihr Lied ja auch. Dürfen Sie so eine Meinung sagen? Warum dürfen Sie das? Warum dürfen Sie aufhetzen?
Ich hetze nicht auf, sondern ich spreche vom letzten Mittel als Militanz und schöpfe da auch aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich glaube, mit Neonazi-Strukturen und mit militanten Neonazi-Strukturen macht es halt nicht so richtig viel Sinn, sich mit einer Lichterkette auseinanderzusetzen, wenn die einmal das machen, was ihr Geschäft ist, nämlich Gewalt ausüben, Angst schüren und im Zweifel morden. Es gab ja in den letzten Jahren ungefähr 200 Morde tatsächlich von Nazis ausgehend in Deutschland. Dann muss man sich denen anders in den Weg stellen. Und was ich in dem Lied ja auch anspreche, das sind die Verbindung von Sicherheitsapparat in Deutschland
und
militanter Nazi-Szene. Und was ich sage ist, dass ich nicht darauf vertraue, dass der Staat das Problem im Griff hat, sondern dass er an vielen Stellen tatsächlich das Problem sogar schürt oder selber ist.
Und das Ganze hört man und trällert es mit, weil es so eingängige Melodie ist. Und ich glaube, Sie haben auch gesagt, also Sie orientieren sich so ein bisschen an Georg Kreisler, an den, der hat ja auch ins Klavier gehauen und dann Tauben vergiften wollen. Also so dieses, ist das tatsächlich so? Haben Sie sich dran angelehnt?
Ich würde mich selber nicht so gern mit ihm vergleichen wollen, weil ich wirklich Hochachtung habe von dem Mann und vor allem auch.
Aber das war so ein
einer, stilistisch ist das schon eine Blaupause. Also ich habe mir wirklich Georg Kreisler angehört nochmal, um zu gucken, was macht er am Klavier, wie sind die Nuancen. Es ist ja nicht Musik, die ich jetzt neu erfunden habe, sondern die Leute wie Georg Kreisler schon perfektioniert haben und wo man sich mal angucken kann, wie geht das eigentlich? Mhm. Klar. Und da ist Georg Kreisler auf jeden Fall ein Vorbild von mir.
Wie war eigentlich die Reaktion, also die Reaktion auch von rechts?
Es gibt natürlich Reaktionen von rechts, ein Rumoren im Internet, sage ich immer. Und ich glaube, man darf das nicht runterspielen. Mir war schon klar, mit wem ich mich anlege. Mir ist auch klar, was Nazis mit ihren politischen Gegnern machen. Ich will aber an der Stelle immer wieder eigentlich viel lieber betonen, wie viel positive Reaktion es gab und will eigentlich Mut machen, eben keine Angst zu haben. Und gleichzeitig ist das eben so, wenn man sich mit Nazis auseinandersetzt und ein politischer Feind von Nazis ist, dann steht man eben auf deren Abschussliste. Und das ist in dem Fall leider wörtlich zu nehmen. Und genau deswegen muss man sich ja auch mit denen auseinandersetzen.
Also deutliche Worte von Danger Dan, der hier zu Gast ist. Ja. Sie haben ein bisschen eine Brücke gebaut. Sie haben positive Nachricht gesagt. Auf dem Album gibt es einen Titel, der heißt Die gute Nachricht. Und den hören wir jetzt.
Ich hab eine gute Nachricht und eine schlechte auch. Zuerst die schlechte, wir zerfallen zu Staub. Wir werden zu Asche, kehren in das Nichts zurück, aus dem wir alle einst gekommen sind. Und jetzt die gute, heute nicht. Es bleibt noch Zeit für dich und mich. Und wenn du willst, dann schlaf doch heute bei mir. Glaub keinem Prediger, jedweder Couleur, der mit der Hölle droht und so die Welt erklärt. Sie haben mehr Angst als Trost in ihrem Angebot. Es ist schon schwer genug, ohne sie klarzukommen. Und ich komm oft nicht klar, alles andere wäre mehr als Reaktion auf viel zu abgeklärt. Und was ich fragen will, ist, schläfst du heute bei mir?
Eine gute Nachricht haben wir jetzt gerade gehört. Danger Dan zu Gast bei uns hier. Also jetzt nicht nur per Lied, sondern eben auch tatsächlich im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben vorhin Liedermacher genannt. Das, denke ich, geht ja so in die Richtung durchaus. Ist auch kein Schimpfwort für Sie.
Liedermacher, nee. Also, um ehrlich zu sein, es fällt mir schwer, mich selbst Liedermacher zu nennen, weil viele Liedermacher auch gerade in so, ich komme aus einer kleinen Stadt, da gibt es sehr viele Liedermacher.
Sind Sie mit Liedermacher-Musik sozusagen zu Hause aufgewachsen?
Ja, ich bin mit den Guten aufgewachsen, aber Liedermacher sind im Normalfall auch schlecht. Also Liedermacher sind wie Rapper eigentlich. Also da muss man schon suchen, um Leute zu finden, mit denen man sich wirklich identifizieren will.
Sie sind mit den Guten aufgewachsen, dann sagen Sie mal.
Georg Kreisler war natürlich dabei, den hatten wir eben schon erwähnt. Auch Hannes Wader, Degenhardt, also die Guten und Bekannten.
Sie sind 1983 geboren. Ihr Bruder Tobias ist auch Musiker. Panikpanzer auch bei der Antilopengang. Sind Sie aus einem musikalischen Elternhaus? Aber irgendwie fällt das ja schon auf.
Ja, ja. Also ja. Mein Vater hat auch in einer Band gespielt. Unsere Mutter hat mit uns an der Gitarre Lieder gesungen. Also diese musikalische Früherziehung, das geht, glaube ich, auf das Konto meiner Mutter. Und wir hatten im Keller ein Schlagzeug und ein Klavier und Gitarren stehen und haben dann da sehr früh schon angefangen, zusammen zu jammen und Musik zu machen. Ja.
War das auch so ein Ausgleich, was die Schule angeht? Also so, weil gerade Schlagzeug könnte ich mir so vorstellen, dass man sich da auch ein bisschen ausleben kann.
Ja, interessanterweise habe ich das auch geschafft in meiner Phase, als ich noch Klavierunterricht hatte, genauso wenig Erfolgserlebnisse einzusammeln, wie ich es im Matheunterricht geschafft habe. Ich habe dann auch nicht geübt und nicht das gemacht, was ich sollte. Ich kann bis heute keine Noten.
Sie können keine Noten lesen?
Nee.
Sie komponieren?
Ja, aber ich muss das immer nach Gehör machen. Also ich muss Melodien und Begleitung irgendwie erfinden nach Gehör und dann schnell aufnehmen und so oft hören, dass ich es irgendwie auswendig lerne.
Und wie bringen Sie das den anderen bei?
Also jetzt bei den, zum Beispiel diese Streicher, die wir eben gehört haben, da habe ich dann eine Freundin gefragt, Mine, die Noten kann.
Und wie schreibt das dann?
Ist ja lustig. Ich habe das irgendwie vorgeprogrammiert und irgendwie nach Gehör oder was gesungen und mit ihr ganz viel geredet und telefoniert. Und die hat das dann übersetzt und hat das dann als Noten aufgeschrieben, aber ich könnte das nicht.
Das ist ja wirklich eine lustige Kooperation, finde ich. Weil, so, Sie können das jetzt nicht seit 3 Jahrzehnten. Machen Sie aber Musik und können das. Wollten auch. Warum machen Sie das denn nicht? Warum setzen Sie sich nicht hin und lernen nur Noten?
Es ist irgendwie nicht meine das ist furchtbar anstrengend. Ich glaube, ich habe so ganz stark interessengesteuerte Aufmerksamkeitsmöglichkeiten.
So, und merkt euch das, Kinder, so sagt man das.
Das fiel mir immer total schwer. Also Noten, das ist so müßig und am Ende war das, was ich dann danach Noten gespielt habe, auch nicht geil. Aber ich konnte mir ganz schnell immer ein Lied anhören und es dann nachspielen. Das ist ja auch eine Qualität, weil ich die Musik, die ich meistens höre, die gibt es ja gar nicht ausnotiert. Also gerade so Rap-Musik, Sample-basierte Musik, eigentlich im Jazz- und Popularmusikbereich spielen Noten eine sehr untergeordnete Rolle.
Ja. Wir waren kurz beim Elternhaus, bei dem Musikkeller zu Hause. Die andere Seite, diese politische Seite, die wir ja eben auch gehört haben, diese auch wirklich dezidiert politischen Texte, die Ihnen ja ganz wichtig sind, kommt das auch von zu Hause? War das so ein diskursives Familienleben, wo man alles ausdiskutiert hat oder anderer Meinung sein konnte als Kind?
Ja, es gab so richtig so Familienkonferenzen, hieß das. Also schon als Kind.
Aber begeistert waren Sie nicht, wie sich das anhört.
Also ich gab jetzt zum Beispiel, ich würde mich nicht mehr in irgendeiner Gruppe engagieren, wo man Sachen im Plenum entscheidet. Mhm. Das habe ich schon als Kind gemacht und weiß dann, wie man versucht, alles zu konsensualisieren und basisdemokratische Entscheidungen trifft. Das machen wir bei der Antilopen-Gang tatsächlich noch, aber so wie es sich gehört für eine gute Demokratie mit Mobbing und
also man muss
Repression.
Auch was aushalten können.
Aber ja, ich habe das war bestimmt gut für mich, aber ich habe das ganz anstrengend, erinnere ich mich daran. Familienkonferenz. Uah.
Ja, Demokratie ist anstrengend.
Ja.
Wir lernen das ja jetzt so ein bisschen, gehen wir so Schritt für Schritt durch ihr Leben. Also Schule war nichts, Musik hat auch keinen Erfolg gebracht. Familienkonferenz, die Eltern, die mit einem diskutieren wollen, waren auch irgendwie anstrengend. So, welcher Berufswunsch hat sich denn daraus geschält? Meine Musiker sind sie dann geworden.
Ja, Musiker, mittlerweile sogar Labelbetreiber. Ich habe mir das, glaube ich, so nicht ausgesucht. Also es gab eigentlich, und das war auch immer so ein großes Thema meines Lebens, dass es nie irgendwas gab, wo ich gesagt habe, das will ich machen. Es gab keine Ausbildungsberufe, keine Studiengänge, eigentlich nicht mal Role Models irgendwie in meinem näheren Umfeld, wo ich jetzt irgendwie gesagt hätte, so will ich mal werden, das will ich mal sein. Förster, Bäcker, Sozialarbeiter. Ich fand das irgendwie alles doof.
Sondern Sie haben einfach gemacht. Sie haben irgendwann Bands gegründet.
Ich habe einfach gemacht, aber nicht mit kommerziellen Absichten. Und die Antilopen Gang war auch, also dass wir überhaupt irgendwann so erfolgreich geworden sind, das ist mir ein Rätsel. Weil wir uns eigentlich so oft wir konnten verweigert haben, und diametral zu allem, was so zeitgeistig war, immer waren.
Sie haben vorhin, also vor der Musik, haben Sie die Gründung der Antilopen Gang angesprochen. Ich glaube, es war 2009.
Ja, also seit 2009 nennen wir uns Antilopen Gang. Seit 2003 machen wir eigentlich schon in der Konstellation Musik. Da waren aber immer noch mehr Leute bei. Es hat sich dann so rauskristallisiert.
Und das waren also keine kommerziellen Absichten, sondern einfach Musik machen.
Ja, also tatsächlich ging es mehr um die Freundschaft und auch das, was man zusammen erleben kann. Also Hip-Hop oder Rap, diese ganze Szene, habe ich von Anfang an als was begriffen, wo man sich aktiv einbringen sollte und das, was man eigentlich nicht konsumieren kann nur. Also in meinem Umfeld waren alle Maler, haben Graffitis gemalt oder irgend sowas gemacht und ich habe halt angefangen zu rappen. Und wir sind dann zusammen durch die Bundesrepublik gefahren in irgendwelche besetzten Häuser zu irgendwelchen Jams und so. Und ja, dieser ganze Lebensstil, das war halt das, was mich viel mehr gereizt hat. Aber die Idee, ich mache jetzt linksradikale Rap-Musik, also für alle Leute, die da draußen, die Interesse haben, Geld zu verdienen, also werdet Immobilienmakler, aber nicht Rapper.
Das liegt ja nahe, also wenn man Rap machen will, dann Immobilienmakler. Gut. Sie haben aber diesen Weg gewählt und haben, also ich habe mir nicht vorgenommen, linksradikalen Rap zu machen, aber Sie machen es ja, ne? Also so,
oder ja, jedenfalls nicht vorgenommen, das zu machen, um damit Geld zu verdienen.
Okay.
Das meine ich.
Weil Sie sind ja schon als Antilopengang auch sehr deutlich, was Sie zum Beispiel Sexismuskritik angeht. Da fällt mir das. Von welchem Album war das? Sand in den Augen?
Das war mein Soloalbum davor.
Ja.
Reflexion aus dem beschönigten Leben. Sand in die Augen,
ja.
Aber auch an allen möglichen anderen Stellen. Also ich glaube, wir haben
Das ist aber jetzt nicht das typische Rapper-Image.
Genau.
Denn das ist ja schon dieses männliche.
Ja, oder dieses toxisch-männliche. Ja. Ne? Aber das ist, glaube ich, also seit wir uns als Antilopengang zusammengefunden hatten, das war so um 2003 herum, im Kontext von so einer Bewegung oder von so einer Gruppe, die sich bundesweit vernetzen wollte, um diesen, wie wir fanden, reaktionären Tendenzen in der Rapmusik was entgegenzusetzen. Das war so, Agro-Berlin war so, das war so die Hochphase davon, und wir haben uns das angehört und haben gedacht, so, hey, eigentlich könnte es doch auch um was anderes gehen, und ging es ja auch vielleicht um was anderes, also was bestimmte Themen betrifft, wie Rassismus, war Rap eigentlich immer progressiver als viele andere, oder die Hip-Hop-Szene progressiver als viele andere Szenen, was Sexismus und Homophobie jetzt zum Beispiel betraf, überhaupt nicht. Und wir sind irgendwann mal angetreten, weil wir die Szene umgestalten und neu gestalten wollten.
Sie sind als Band ja auch durch sehr schwere Zeiten gegangen.
Ja.
Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in einer ganz anderen Konstellation angefangen haben. 2013 hat sich eins Ihrer Bandmitglieder das Leben genommen.
Jakob Wich, a.k.a. Nemesis, ist 2013 an seinen Depressionen gestorben und hat sich suizidiert.
Das haben Sie als Band dann auch verarbeitet. Also, weil Sie ja gesagt haben, es ist Freundschaft gewesen. Wir sind ja Freunde gewesen. Also.
Wir sind Freunde gewesen. Also ich und Jakob, wir hatten sogar kurz zusammen gewohnt. Wir waren sogar irgendwann Mitbewohner. Und ja, also das war eine unglaublich wichtige, enge Freundschaft für uns alle.
Wie macht man denn dann weiter?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, hat das uns erst so richtig zu einer Band gemacht. Also wir hatten vorher oft irgendwie in verschiedenen Konstellationen uns eher so als Posse, wenn man will, so als Gang-Oberbegriff irgendwie begriffen. Und von dem Moment an in unserem gemeinsamen Trauerprozess zusammen Musik gemacht. Wir haben irgendwie damals sein Album veröffentlicht und Jams organisiert und haben halt zusammen getrauert, und dabei entstand auch schon das nächste Album. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch, um nicht durchgehend trauern zu müssen, ganz schön hart reingehauen. Also wir haben wirklich so, das ging Knall auf Fall, wir haben sofort gesagt, wir wollen auf die Bühnen zurück, wir müssen uns dem allen aussetzen, und haben auch sofort gesagt, so, wir arbeiten jetzt an weiterer Musik, wir müssen weitermachen. Und er hatte sich entschieden, eben nicht weiterzumachen, und umso mehr war uns klar, wir müssen weitermachen. Und ich glaube, dass das, also es klingt so ein bisschen, ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn ich das so sage, aber es war, diese Trauerphase war eine unglaublich schöne und produktive Zeit, gleichzeitig natürlich mit einem unglaublich schmerzhaften Trauerprozess. Ne?
Erlebt er in Ihren Oeuvre als Band ja immer noch. Also jetzt haben Sie vor, morgen nämlich, ein neues Album rauszubringen. Uns und denen heißt es. Und da kommt unter anderem Nemesis wieder vor.
Ja, nee, das Album, also es gibt ein Lied darauf, das heißt Uns und denen. Das Album heißt einfach Antilopen Geldwäsche Label Sampler Nummer 1. Und der Begriff Antilopen Geldwäsche, so haben wir unser Label genannt, das ist zum Beispiel eine Wortschöpfung von Nemesis. Der hatte diese Idee erfunden, Antilopen Geldwäsche als Firma zu gründen. Und wir haben tatsächlich noch von ihm unveröffentlichtes Lied, das wir dann morgen mitveröffentlichen möchten. Und wir alle haben einen Solo-Track auf diesem Album. Und für uns ist das wäre das nicht vollständig, wenn nicht von ihm auch Musik drauf ist. Und natürlich, der gehört nach wie vor für uns auf jeden Fall immer dazu. Und uns ist auch wichtig, dass man nie vergisst, dass es eine vierte Antilope gibt.
Auf dem Album sind noch viele andere Weggefährten, aber eben natürlich auch Sie als Antilopengang in der jetzigen Konstellation. Wir hören einen ganz kurzen Ausschnitt mal von dem Song, von dem ich dachte, er sei titelgebend, Uns und denen.
Wenn ich eines Tages sterbe, gibt's einen Nachruf hin. Rolling Stone und ich werde mich im Grab umdrehen. Sie werden schreiben, aber leider der Gegenpol. Zu allem, was wir so gehypt haben, lebe wohl. Danger Dan, solange ich lebe. Non-konform, Qualität bedeutet für mich dieser CEO. Kann damit gar nichts anfangen, der Verlierer schon. Wenn ich Modus Mio Playlist kriege, hör ich auf. Der Algorithmus soll für immer sagen, der ist out. Wenn ihr mein Lebenswerk ehrt, ist mein Lebenswerk am Arsch. Letzter Rapper ohne Werbevertrag. Für uns ist es schon zu spät, um noch umzudrehen. Aber du kannst dich entscheiden zwischen uns und denen. Du kannst dich auf die Gewinnerseite stellen oder zusammen mit uns mit wehenden Fahnen untergehen. Für uns ist es schon zu spät, um noch umzudrehen. Aber du kannst dich entscheiden.
Uns und denen, ein Ausschnitt aus einem Song vom neuen Album, was also morgen unterm, ja, eigentlich Heiligabend, ist ja auch ein tolles Datum.
Mhm.
Zur Veröffentlichung extra?
Ja, klar. Natürlich.
Das erste Album meiner eigenen Plattenfirma, weil Sie haben ja jetzt ja gesagt, also ich bin jetzt auch Label.
Ja, also wir hatten schon dieses Klavieralbum auch über diese eigene Plattenfirma rausgebracht. Das ist, wenn man so will, das zweite Album unserer eigenen Plattenfirma, aber das erste, was wir...
Warum eigentlich eine eigene Plattenfirma? Sie waren vorher bei den Toten Hosen.
Wir waren bei den Toten Hosen unter Vertrag die letzten Jahre und sind auch denen sehr dankbar für alles, was die für uns gemacht haben und für die Chancen, die uns gegeben haben. Jetzt war es so, dass wir in den letzten zwei Jahren echt viel Zeit hatten und echt wenig Konzerte und demnach auch echt wenig Geld. Also es war tatsächlich so, dass absehbar war in diesem Jahr, da ist ein Termin ab dem und dem Tag sind wir zahlungsunfähig.
Wer wir? Wir als Band?
Wir als Band, ja.
Ach so.
Wir hatten anderthalb Jahre kein Konzert gespielt und auch keine Corona-Hilfen bekommen. Und unsere finanziellen Polster waren erschöpft.
Warum haben Sie denn keine Corona-Hilfen bekommen?
Ja, eine gute Frage. Wirklich gute Frage. Also es gibt natürlich...
Können wir ja mal weitergeben.
Ja, also das ist...
Aber wissen Sie, mit Geld sorgen, ein Label zu gründen, das... Verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Muss man da nicht Geld mitbringen?
Ja, also man muss schon, man muss auch Geld da investieren natürlich so. Wir haben halt einfach alles sehr kostengünstig und DIY gemacht. Also wir können, glaube ich, ganz viel selber machen. Und das war auch so, dass die Idee, wir haben jetzt Zeit, Dinge selber zu machen. Wir haben auch theoretisch Zeit, uns beizubringen, wie bringt man so ein Album raus. Und wir haben gesagt, wir machen es jetzt einfach mal selber. Wir haben aber dabei total unterschätzt, was das ausgelöst hat. Ne? Also das war wahrscheinlich eins der erfolgreichsten Alben, die es in Deutschland dieses Jahr gab.
Ihr Klavieralbum, ja.
Das ist auf Platz 2 gechartet und dann nochmal auf Platz 1 gechartet.
Aber das ist ja noch nicht das Schlechteste so als Start dann.
Ja, ja, das ist super. Das ist aber auch so sehr ins sehr kalte Wasser gesprungen, dafür, dass wir das vorher noch nie gemacht hatten. Und also ich glaube, es ist auch kein Zauberhandwerk, ein Album rauszubringen, aber... Das gibt dann einfach so, keine Ahnung, der Vertrieb sagt, hier könnt ihr mal einen EAN-Code generieren. Und dann sagen wir, ja klar, kein Problem, und legen auf und googeln erstmal, was ist EAN-Code? Was wollen die so? Und man muss sich halt sehr viel beibringen einfach.
Und was ist letztlich, das habe ich noch nicht verstanden, besser, ein eigenes Label zu haben, als jetzt bei einem eingeführten wie den Toten Hosen weiter zu bleiben?
Man kann sehr viel selber kontrollieren und verdient auch einfach sehr viel mehr Geld. Also muss man auch so sagen. Man kann, man teilt natürlich nicht das Geld noch mit ganz vielen anderen Leuten, muss aber die ganze Arbeit selber machen. Und wenn man die ganze Arbeit selber macht, kann man aber noch viel stärker in dem Veröffentlichungsprozess beeinflussen, wo geht die Reise hin. Es ist halt nicht mehr so, die Musik ist da und ich gebe es jemandem in die Hand und dann performt das irgendwie, sondern das Performative, also wie bringe ich das Album raus, wie vermarkte ich das, was passiert da alles drumherum, das spielt halt auch in Kunst ja immer eine riesengroße Rolle und das ist halt jetzt eine Ebene, die wir uns halt auch neu erschlossen haben, wie wir das beeinflussen können. Und da gehört auch sowas dazu wie, wir können einfach an Weihnachten ein Album rausbringen, am 24.12., wo jede Plattenfirma sagen würde, das ist Wahnsinn. Und wir haben die Freiheiten zu sagen, ja, perfekt, Wahnsinn, passt doch zu uns, dann machen wir das halt.
Danger Dan zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich habe ja vorhin gesagt, durch alles durch die Kunstfreiheit gedeckt, haben Leute wie ich, sind auch aufmerksam geworden auf Sie. Ja. Wie ist denn das eigentlich? Sie hatten schon gesagt, das war ein wahnsinniger Erfolg. Ist Erfolg eigentlich nur Segen? Oder auch Fluch, weil das ist natürlich auch ein gewisser, ja vielleicht auch Druck aufs nächste Projekt.
Ja, also ich, wenn ich mich jetzt beschwere.
Über Erfolg ist es auch komisch.
Über Erfolg,
ne?
Das wäre irgendwie total komisch. So,
stimmt.
Ne? Also aber es stimmt, dass dieses Jahr nicht nur total toll war, sondern an vielen Stellen auch sehr anstrengend oder sich mein Alltag tatsächlich verändert. Also man bringt so ein Album raus und plötzlich erkennt einen jeder auf der Straße. Das ist natürlich auch irgendwie anstrengend, da muss man irgendwie auch selber hinterher. Und ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen Abstand zu allem, was dieses Jahr passiert ist, um das, weil die Ereignisdichte war so hoch.
Naja, und ich meine eben auch der Druck auf das nächste Projekt, oder?
Ja.
Wie hält man sich da die Kreativität?
Das ist eine gute Frage. Bis jetzt hatte ich immer irgendeine Idee noch, auch wenn ich ganz oft an dem Punkt war, wo ich dachte, ich habe eigentlich alles schon mal gesagt. Aber wenn ich mir meine Diskografie und so angucke, dann finde ich auch, dass ich mich sehr oft wiederhole. Und ich weiß gar nicht, also ich bin mal gespannt. Ich habe total Lust, nochmal sowas zu machen. Und ich habe auch, und das ist jetzt was ganz Neues, die Möglichkeiten, also ich muss nicht mehr ressourcenorientiert planen. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich will aber mit einem Orchester arbeiten und dann wird sich das wahrscheinlich finden, das Orchester, das es mit mir macht. Mhm. Und ich könnte auch verschiedene andere Künstler, Theater oder so anrufen und die würden mit mir vielleicht jetzt kooperieren wollen. Im Rahmen zu dieses Alles von der Kunstfreiheit gedeckt, habe ich versucht mal mit Berliner Theatern Kontakt aufzunehmen, weil wir ein Video drehen wollten. Da gab es nicht mal eine Antwort. Mittlerweile werde ich dann zum Theatertreffen eingeladen, ob ich da Klavier spielen kann.
Ja.
Und ich muss dann nicht mehr so ressourcenorientiert, sondern ich kann theoretisch, glaube ich, machen, was ich will. Und ich könnte auch ein Orchester bezahlen jetzt, um diese Platte zu machen. Das ist auch ein Vorteil.
Mhm.
Aber ich glaube, es gibt auch eine große Erwartungshaltung, die ich natürlich nicht erfüllen will.
Ja, weil, weil so als naja, Mainstream vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall so als doch erfolgreicher Musiker dann gleichzeitig so der Unbequeme zu bleiben, denn das wollen
ja,
sie.
Das ist doch je unbequemer ich immer sein wollte, umso mehr wurde ich ja von allen Seiten vereinnahmt. Also ich finde schon, dass man...
Das ist aber auch schwierig, oder?
Ja, also unser Antilopengang-Album Atombombe auf Deutschland war auf Platz 1 in den deutschen Charts. Mhm. Ich weiß nicht, wie radikal, also was man noch fordern darf. Und das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, wurde zwar kontrovers diskutiert, aber wahrscheinlich ist es schon so ein Konsensalbum.
Na, oder es ist einfach für, was weiß ich, für die Leute, die es hören, bequemes unbequem sein.
Ja, genau. Es ist so gerade so rebellisch, dass man das noch irgendwie, dass der Typ, der predigt zwar militanten Antifaschismus, aber der ist eloquent und nett und scheint aus gut bürgerlichem Hause zu kommen. Den kann man doch noch in den Deutschlandfunk einladen.
Ja, ganz genau. Ne? Deutschlandfunk Kultur und, übrigens.
Ja, klar. Und das Krasse ist ja auch, je mehr ich versuche, mich dagegen zu wehren, ne, umso sexier ist dieses Radical Chic. So. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich mich dem entziehen
wollen. Wollen Sie das denn?
Nee. Ich mach das schon nicht so, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas geplant hätte, dass ich da so, ja, wenn er so durchdacht oder so dran gehe, sondern ich habe einfach dieses Album gemacht und bin einfach der ich bin und ich freue mich auch, wenn ich hier eingeladen bin und darüber im Radio sprechen kann. Also ich habe jetzt nicht die großen Probleme.
Wann gibt's denn vom Rapper Danger Dan ein Weihnachtslied oder gibt's das schon?
Also ich habe ungefähr vor einem Jahr dieses Lied Eine gute Nachricht, das wir eben gehört haben, eigentlich zu Weihnachten geschrieben.
Ah.
Und das ist schon auch ein Weihnachtslied.
Also gibt's das schon?
Das gibt's schon, ja.
Gibt's auch schon ein nächstes Projekt?
Naja, morgen kommt unser Antilopen-Geldwäsche-Label-Sampler Nummer 1 raus. Dann wären wir eigentlich ja auf Tour gegangen, von der ich glaube, dass die erstmal nicht stattfindet. Dann habe ich nächstes Jahr eigentlich 2 Vollzeitjobs, weil ich eben mit meinem Klavieralbum auf Tour will und mit der Antilopengang auch auf Tour will. Und dann freue ich mich, um ehrlich zu sein, auch mal über eine Pause. Also ich bin auch von Fernweh geplagt und bin jetzt nicht so Karrierist, sondern ich glaube, ich sehne mich, um ehrlich zu sein, eher nach so Ruhe, vielleicht mal einen Monat in die Bretagne.
Und na, dann gucken wir
auf einer Klippe sitzen und Rotwein trinken.
Okay, also wünsche ich Ihnen, dass das klappt.
Danke.
Ruhe, um dann vielleicht auch wieder die Kreativität sprudeln zu lassen.
Mm.
Und dann viel Spaß nächstes Jahr bei den 2 Vollzeitjobs.
Vielen lieben Dank.
Danger Dan war hier zu Besuch. Danke fürs Kommen.